Deutschlandfunk.
Nächste Woche startet Landwirt Justus Güdecke mit der Ernte seiner Felder. Nach dem heftigen Starkregen und Hagel in Teilen von Deutschland ist er nervös.
Man guckt natürlich andauernd aufs Regenradar und guckt im Wetterbericht. Und ein bisschen ungutes Gefühl. Gerade von meinen Kommilitonen habe ich schon ein paar Bilder gesehen aus dem nordwestlichen Niedersachsen. Die brauchen teilweise mit dem Drescher nicht mehr losfahren, weil da eh schon alles an der Erde liegt.
Bisher hat es ihn nicht getroffen, aber auch er spürt die Folgen des extremen Sommers, wie viele LandwirtInnen in Deutschland, betont Lorenz Kottmann vom Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde am Julius-Kühn-Institut.
Wir sehen natürlich eine enorme Zunahme von Hitzestressereignissen, von Trockenstressereignissen, Hagel, Sturm, Starkregen und alles stellt die Landwirtinnen und Landwirte natürlich vor enorme Herausforderungen im Alltag.
In dieser Folge erzählt Landwirt Justus, wie er und sein Vater ihren Hof schon angepasst haben. Und wir sprechen drüber, wo LandwirtInnen auch an ihre Grenzen stoßen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven. Das gibt's in diesem Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die nah dran sind an Nachrichten, die im Alltag spüren, was sie bedeuten. Dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Freitag, der 17. Juli 2026. Riesige Hagelkörner, die auf Felder schlagen. LandwirtInnen teilen gerade, wie diese Woche ihre Ernten zerstört wurden.
Mais, Zuckerrüben vor allen Dingen, die komplett zerschlagen. Der Weizen, den hat die Körner rausgeknallt, die liegen am Boden.
Aber man sieht, selbst in diesem dichten Bestand sind die extremen Hagelkörner bis unten hier an die Pflanze rangekommen und haben sie beschädigt. Absoluter Katastrophenzustand.
So schnell kann es gehen. Arbeitet man das ganze Jahr auf die Ernte hin und dann dauert das 5 Minuten und dann ist alles dahin.
Auch er weiß, wie sich sowas anfühlen kann.
Mein Name ist Justus Güdecke. Ich bin 23 Jahre alt, studiere aktuell in Göttingen Agrarwissenschaften im Master, komme von einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb im Landkreis Peine und engagiere mich ehrenamtlich als Agrarausschusssprecher der Niedersächsischen Landjugend.
In einer Woche startet die Ernte. Das hier steht auf seinen Feldern.
Wir bauen Braugerste an, Roggen, Silomais und Zuckerrüben.
Justus, was überwiegt bei dir gerade, die Vorfreude auf die Ernte oder die Anspannung?
Ich würde sagen, gemischte Gefühle. Zum einen freut man sich immer auf die Ernte, schließlich das, worauf man das ganze Jahr hinarbeitet. Aber man ist natürlich auch angespannt, ob man am Ende die Erträge erreicht, die man sich vorgestellt hat und die man auch braucht, um wirtschaftlich zu sein.
Wenn ich hier durch Köln gehe, dann sehe ich gerade nur gelbe Parks. Wie schaut das eigentlich auf deinen Feldern gerade aus?
Da sieht es noch relativ gut aus. Wir hatten jetzt die letzten Wochen immer mal wieder ein paar Gewitter, wo wir zum Glück nur Regen bekommen haben, aber davon dann recht reichlich. Also da haben wir dieses Jahr ein bisschen Glück gehabt.
Ja, gerade melden ja viele LandwirtInnen aus verschiedenen Teilen von Deutschland, dass der starke Hagel diese Woche ihre Ernte geschädigt hat. Ist sowas bei euch auch schon mal passiert?
Ja, wir hatten 2013 ein sehr starkes Hagelunwetter, wo dann wirklich tennisballgroße Hagelkörner runtergekommen sind. Da war zum einen dann auf dem Feld nicht mehr viel über und auf der ganzen Hoffläche waren die Dächer kaputt.
Ui, okay, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, wir haben eine Hagelversicherung für unsere landwirtschaftlichen Flächen und natürlich auch für die Gebäude. Aber es war natürlich eine Menge Arbeit, das alles wieder in Ordnung zu bringen und auch die Schäden zu begutachten. Und das ist ja dann auch wieder eine Menge Papierkram.
Ab heute ist ja für ganz Deutschland auch wieder Unwetter angekündigt und zwar auch wirklich ein heftiges. Machst du dir da Sorgen so kurz vor eurer Ernte, dass da vielleicht noch was schief gehen könnte?
Ja, man guckt natürlich andauernd aufs Regenradar und guckt im Wetterbericht. Und ein bisschen ungutes Gefühl, gerade von meinen Kommilitonen habe ich schon ein paar Bilder gesehen aus dem nordwestlichen Niedersachsen. Die brauchen teilweise mit dem Drescher nicht mehr losfahren, weil da eh schon alles an der Erde liegt.
Das heißt, du fieberst jetzt noch, ob das bei euch auch passiert oder nicht?
Ja.
Woran merkst du denn ganz generell bei dir auf den Feldern, dass sich das Klima längst verändert hat?
Vom Gefühl her, seit 2018 hat das ja angefangen. Da hatten wir ja erst 2017 ein total nasses Jahr. Gut, das gab es auch schon früher öfter und ein, zwei trockene Jahre gab es früher auch schon mal, aber danach diese 3 bis 4 trockenen Jahre hintereinander ist schon sehr ungewöhnlich gewesen. Gerade diese ausgeprägte Frühsommertrockenheit in den ganzen letzten Jahren, das wird gefühlt immer extremer.
Um ungefähr 1,5 Grad hat sich die Erde schon erwärmt, verglichen mit der Zeit vor der Industrialisierung. Und laut Prognosen steuern wir auf eine Welt zu, die sich um weit über 2 Grad erwärmen könnte. 2,5 Grad Erwärmung in diesem Jahrhundert hat die UN im November mit Blick auf die aktuellen Klimaziele der Länder prognostiziert. Und wir wissen ja, viele Länder reißen ihre Ziele. Er kann sagen, wie all die Folgen, Starkregen, Dürren, Überschwemmungen, Deutschlands gesamte Landwirtschaft verändern und was die besten Strategien sind.
Ja, hallo, mein Name ist Lorenz Kottmann. Ich bin Wissenschaftler am Julius-Köhn-Institut im Fach Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde und beschäftige mich mit der Anpassung von Pflanzenbausystemen an klimatische Änderungen.
Lorenz, wie sehr bekommen LandwirtInnen die Folgen des Extremwetters denn zu spüren? Ich meine so in Form von Ernteausfällen zum Beispiel.
Also wir haben zum Beispiel in den letzten 20 Jahren eine ganz klare Variabilität der Ernteerträge gesehen. Während die Erträge so ab den 1950ern relativ steil und geradlinig angestiegen sind, sehen wir so eine Art Ertragsplateau in den letzten 10, 20 Jahren, so ab 2000 ging das los. Das heißt, es gibt Jahre, die haben einen sehr guten Ertrag, sehr hohen Ertrag. Dann gibt es wieder Jahre, die fallen stark ab durch Hitze oder Trockenheit. Und diese Häufung der Jahre mit eher schlechten Ertragsergebnissen, das macht einem halt am meisten Sorge.
Und du würdest das direkt auf so Wetterextreme zurückführen, ja?
Es ist ein ganz komplexes System der Acker- und Pflanzenbau natürlich. Aber man kann schon sagen, dass die Klimavariabilität eine der größten Einflussfaktoren ist. Mhm. Es gibt sicher auch noch andere, aber das Stärkste ist der Klimawandel aus meiner Sicht.
Es gibt ja verschiedene Strategien, wie LandwirtInnen sich anpassen können. Welche versprechen denn den besten Erfolg?
Pauschale Antworten, also so eine Silver Bullet, wird es nicht geben, weil jeder Betrieb ist anders und auch jeder Betrieb wirtschaftet auf einem ganz anderen Standort. Es gibt Betriebe mit einem sehr guten Boden, es gibt Betriebe mit sehr schlechtem, sandigem Boden, der eben das Wasser nicht so gut speichern kann. Es gibt so ein, ich nenne es immer gern so einen Werkzeugkasten mit allen möglichen Anpassungsmaßnahmen. Und so wie man eben aus einem Werkzeugkasten nicht immer jedes Werkzeug braucht oder gebrauchen kann für eine entsprechende Arbeit, ist auch nicht jede Maßnahme für jeden Betrieb geeignet.
Aber ich sag mal so, auch bei so einem Werkzeugkasten gibt es ja schon Sachen, die man immer braucht, ne? So ein Kreuzschraubenzieher. Würdest du sagen, da gibt es so ein Äquivalent bei der Anpassung?
Auf jeden Fall. Man kann die Anpassung so ein bisschen in 4 Kategorien einteilen. Also erstmal Sortenwahl, das heißt, man kann entsprechende Sorten wählen, die zum Beispiel gut mit Hitze klarkommen, die besser mit Trockenheit klarkommen als andere Sorten. Problem dabei ist, es gibt noch nicht so die verlässliche Einstufung von Trockenheits- oder Hitzetoleranz. Da ist aber die Züchtungsforschung und die Züchtung auch gerade dabei. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Hebel. Und zweiter wichtiger Hebel ist Diversifizierung, also möglichst viele Kulturen im Anbau haben, falls die eine witterungsbedingt ausfällt, dass man eben noch auf die andere zurückgreifen kann. Klingt jetzt in der Theorie erstmal einfach, ist in der Praxis natürlich deutlich schwieriger, weil man braucht ja auch gewisse Absatzmärkte für eine Kultur. Es gibt zum Beispiel Kulturen wie Sorghumhirse, Soja oder auch Kichererbse, die als besonders trocken oder hitzetolerant gelten. Und es würde sich lohnen, die anzubauen aus Klimaaspekten, aber man braucht natürlich am Ende auch jemand, der die Produkte dann kauft. Sonst macht es wenig Sinn.
Du berätst ja die Bundesregierung. Bräuchte es mehr Unterstützung für LandwirtInnen?
Es gibt auch schon viel Unterstützung. Also wir beraten insbesondere das Bundeslandwirtschaftsministerium. Da gibt es schon viele Förderungen und aus meiner Sicht steht da das Thema Klimaanpassung auch schon sehr weit oben auf der Agenda. Natürlich wäre immer eine langfristige Förderung beispielsweise von Forschung, Wissenstransfer wichtig, eine Art Risikomanagement und auch Planungssicherheit ist für Betriebe natürlich wichtig, die investieren wollen in eine angepasste Landwirtschaft. Also es ist immer Luft nach oben, sage ich mal.
Und wahrscheinlich auch in Sachen Geld, oder? Also ich meine, wir merken ja gerade, dass an allen Ecken und Enden gespart wird und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch, wenn man mehr Geld hätte und noch bessere Möglichkeiten gäbe, oder nicht?
Ja, ich denke, Förderung, auch finanzielle Förderung, ist natürlich immer auch für die Betriebe wichtig, weil die Betriebe tragen natürlich ihr Risiko erstmal selbst, also haben die Notwendigkeit, sich anzupassen. Und das dient ja auch der gesamten Gesellschaft. Ich meine, wir wollen ja weiterhin Nahrungsmittel in ausreichender Menge und Qualität haben. Also es ist auch ein gesellschaftlicher Anspruch, diesen Anbau in Deutschland eben auf einem hohen Niveau zu halten.
Was bedeutet diese gesamte Situation am Ende für die deutsche Landwirtschaft und vielleicht ja auch für uns alle? Also müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass es andere Pflanzen geben wird, die angebaut werden und manches vielleicht auch gar nicht mehr verfügbar ist? Oder müssen wir wirklich mit enormen Ausfällen rechnen und haben dann am Ende mit Problemen zu tun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
Ich habe jetzt keine Glaskugel, in der ich genau in die Zukunft schauen kann. Leider, wir können natürlich so ganz grobe Prognosen machen über Modellierungen, wie das in Zukunft aussehen könnte. Und die gute Nachricht vorneweg, wir sind in Deutschland immer noch in einer Gunstregion, was die Landwirtschaft betrifft. Das heißt, wir haben eigentlich sehr gute Bedingungen. Wir haben zumindest übers Jahr her ausreichend Niederschläge. Wir haben sehr fruchtbare Böden. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Klima für den Anbau. Das wird jetzt natürlich alles ein bisschen umgeworfen durch den menschengemachten Klimawandel. Aber ich bin der Meinung, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Also sowohl die Praxis als auch die Beratung, als auch die Forschung und die Politik ist da auf einem sehr guten Weg, diese Riesenherausforderungen oder eine der größten Herausforderungen da gemeinsam gut hinzukriegen. Wie der Anbau nachher wirklich aussehen wird, also ich gehe davon aus, dass diese wichtigen Kulturen immer noch wichtig bleiben, aber es halt einfach so eine Art mehr Diversifizierung geben wird, also mehr neue Kulturen. Und das sind auch die Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, sich darauf einzulassen, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren auf dem Frühstücksteller oder auf dem Mittagstisch.
Auch Landwirt Justus und sein Vater haben längst begonnen, anders anzubauen als früher. Justus, wann war der Moment, in dem ihr gemerkt habt, wir können den Hof so nicht mehr führen wie früher, wir müssen jetzt Anpassungen machen?
Ja, das waren so die Jahre, was waren das, 22, wo es auch so trocken war. Da haben wir dann gesagt, irgendwie kann es so nicht weitergehen. Wir können zwar bei uns beregnen, aber das ist auch ein recht teures Unterfangen. Dementsprechend leidet dann natürlich die Wirtschaftlichkeit drunter, gerade bei Getreide.
Kannst du mal sagen, was Beregnen eigentlich heißt für alle, die sich da jetzt vielleicht nicht so auskennen?
Ja, genau. Wir haben Flächenberechnung. Das heißt, man hat sozusagen eine große Schlauchtrommel mit hinten, ich sag mal, wie einem überdimensionalen Rasensprenger dran. Der schafft ungefähr eine Arbeitsbreite von bei uns 72 Metern.
Und du hast gesagt, das ist dann irgendwann einfach nicht mehr wirtschaftlich. Was habt ihr jetzt verändert?
Wir verzichten massiv auf Bodenbearbeitung, versuchen das immer weiter zu reduzieren. Also der erste Schritt war zur fluglosen Landwirtschaft. Also keine tiefe, wendende Bodenbearbeitung mehr, wo man den ganzen Acker auf den Kopf dreht. Dann ein intensiver Zwischenfruchtanbau mit vielfältigen Mischungen, um das Bodenleben einfach wieder in Gang zu bringen. Wir haben ja bei uns sehr sandige Böden und ich sag mal so, wenn man da im Sommer teilweise auf dem Acker steht, das hat von der Bodenstruktur eher was von Strand als von einem lebendigen Boden. Und das ist unser Ziel, das wieder zu ändern.
Ja, merkst du da schon Unterschiede?
Ja, das merkt man tatsächlich schon, wenn man auf den unbearbeiteten Streifen mal den Spaten in die Erde steckt und auf einmal wirklich zusammenhängende Bodenklumpen hat. Boden, der locker auseinanderfällt, ohne dass er bearbeitet wurde. Und halt dunkel und feucht ist und voller Regenwürmern.
Ah, okay. Hast du auch das Gefühl, ihr stoßt aber auch irgendwo auch an eure Grenzen?
Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass das ein Prozess ist, der recht langsam verläuft. Also wir sind da jetzt erst so 2,5, 3 Jahre dabei und man sieht jetzt schon die ersten positiven Effekte, aber die wirklich intensiven Vorteile werden sich, glaube ich, erst so nach 5 Jahren anfänglich herausstellen. Ja, man muss sagen, wir sind ein recht kleiner Betrieb. Da ist es auch immer schwierig, in Spezialtechnik zu investieren, weil sich das bei unseren Flächen dann eigentlich wieder nicht rechnet.
Wenn du jetzt so 10 Jahre nach vorne schaust, glaubst du denn, dass auf euren Feldern dann noch dieselben Pflanzen wachsen wie heute?
Ich würde sagen, teilweise ja, teilweise hoffentlich auch nein, weil es, glaube ich, einige Pflanzen gibt, die für unseren Standort und für die Bedingungen noch optimaler wären. Ja, die Rübe sehe ich als nicht mehr zukunftsfähig. Zum einen braucht sie auch einen gewissen Teil an Wasser in der Zeit, wo es hier halt recht trocken ist. Zum anderen sind durch den Rohrzucker aus Südamerika die Preise nicht mehr wirklich gut. Hm. Das ist so ein bisschen der Punkt.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Jana Niehof, Clara Hofmann, Justus Wolters, Andi Fulford und ich, Ilka Knigge. Und jetzt schönes Wochenende und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.